Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Wir wollen jetzt hier an dieser Stelle hinweisen, und zwar auf eine Veranstaltung für alle Hörer in Melbourne, die uns gerade zuhören, die da stattfindet, und zwar am Mittwoch, also schon morgen. Das ist dann der Mittwoch, der 29. 18 Uhr in der St. Pauls Kathedrale. Und natürlich, wie es passt zu einer Kirche, geht es um ein kirchliches Thema, und zwar genauer gesagt um die Reformation. Bekanntlich dieses Jahr 500 Jahre. Die Lutherdekade geht zu Ende mit einem Paukenschlag, und dieser wird wohl eingeleitet von meinem jetzigen Studiogast Christian Wolf, der extra dafür angereist ist. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend.
500 Jahre Reformation, The Meaning of the Reformation Today, so heißt dieses Diskussionsforum in der St. Pauls Kathedrale. Sie sind da der Gastsprecher, möchte ich mal sagen. Großes Thema, 500 Jahre aufzuarbeiten an einem Abend. Wo sehen Sie denn zunächst die Bedeutung? Auf was kann man sich freuen? Was ist Ihre Kernaussage an dem Abend?
Also die Kernaussage wird die sein, dass das Reformationsgeschehen im 16. Jahrhundert ja für die Entwicklung der Neuzeit von entscheidender Bedeutung war. Und für mich sind es vor allen Dingen drei Begriffe: Freiheit, Bildung, Verantwortung. Es ging ja den Reformatoren darum, dass Glaube nicht von oben verordnet werden kann, auch nicht erkauft werden kann. Das, was jeder Mensch am Ende seines Lebens haben möchte, nämlich eine Bilanz ziehen zu können, vor der er sich nicht verstecken muss. Und dass vor allen Dingen auch der einzelne Mensch vor Gott seine Rechtfertigung findet und dieses dazwischen niemand stehen kann. Keine Hierarchie, keine politische oder kirchliche Machtinstitution. Und das Zweite ist, dass die Reformatoren zwei Dinge miteinander verbunden haben, die zusammengehören, nämlich Glaube und Bildung. Heute denken ja viele Menschen, das sei ein Gegensatz. Nein, nur wenn ich über eine Bildung verfüge, finde ich ja auch Zugänge zum Glauben. Damals war es so, die Sprache sprechen können, lesen zu können. Das war ja die Voraussetzung dafür, dass Menschen ihren eigenen Glauben bilden konnten. Das war ein ganz wesentlicher Schritt, der aber auch heute seine Bedeutung hat, weil wir ja auch spüren, Wissen allein reicht auch nicht aus. Wir können ja heute faktisch fast alles wissen, aber wie wir leben und wie wir zusammenleben und wie wir uns gegenseitig ertragen, welchen Wertvorstellungen wir folgen, was für uns den Lebenssinn ausmacht, das können wir nicht mit mathematischen Formeln oder technischen Errungenschaften definieren, sondern dazu bedarf es eben auch einer Glaubensbildung. Und das Dritte, die Verantwortung, ist ja das, was heute ganz wichtig ist, dass nämlich jeder Mensch auch spürt, wofür bin ich in dieser Welt verantwortlich und vor wem habe ich mich zu verantworten. Und das bedeutet immer, dass der Mensch nicht allein auf sich gestellt ist, sondern sein Leben immer zu verstehen hat in Beziehung zu anderen.
Ja, und das Thema Verantwortung ist bei einem christlichen Anlass ja relativ klar. Ich denke mal, die Verantwortung vor Gott. Aber jetzt für unsere zum Beispiel atheistischen Hörer, wem gegenüber soll man sich heutzutage verantworten? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an Themen wie Korruption oder Bankenkrise und Managergehälter, da fällt ja vieles rein in unsere Gesellschaft.
Ja, wir sehen ja, was aus einer Gesellschaft wird. wenn sich relativ viele Menschen, insbesondere solche, die Einfluss haben, sozusagen verabschieden von Verantwortung. Und wenn ganz viele Menschen meinen, für sie gelten Regeln überhaupt nicht, die notwendig sind, damit wir Menschen uns gegenseitig ertragen, damit wir aber auch unsere Verschiedenheit respektieren und trotzdem versuchen auch so zu leben, dass der andere neben mir auch Lebensmöglichkeiten hat. Ich muss ja immer davon ausgehen, und zwar völlig unabhängig, ob ich jetzt an Gott glaube oder nicht, dass das, was für mich gilt, ja auch für den anderen gelten muss. Weil, ich meine, das ist ja die berühmte goldene Regel, die es in allen Religionen gibt und letztlich ja auch bei Kant dann seinen Niederschlag gefunden hat im kategorischen Imperativ. Und das bedeutet eben, dass ich immer auch die Folgenreflexion übernehmen muss. Also was hat mein Handeln für Folgen für den anderen, für die Umwelt, für die Gesellschaft? Und wenn dieses Menschen nicht mehr tun und meinen, das alles haben sie nicht mehr nötig, dann wird's gefährlich. Und in dieser Situation sind wir gesellschaftlich, insbesondere in den sogenannten westlichen Industrienationen, aber das gilt sicherlich auch für Australien. Und ich meine, dass wir da als Kirche ja auch einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten haben, dass wir da wiederum auch dafür Sorge tragen, den Blick zu schärfen, aber auch den Menschen sozusagen ein Lebensgerüst oder Verantwortungsgerüst zur Verfügung stellen.
Zu Gast im Studio Christian Wolf. Er ist vieles. Und zwar war er einst Pfarrer an der Thomaskirche in Leipzig. Er ist Buchautor. Er ist auch unterwegs, und zwar im Namen der Reformation. Auch nach 500 Jahren trägt er die Message der Reformation in die Welt, kann man jetzt wirklich sagen, und zwar bis nach Australien. Freiheit, Bildung, Verantwortung, haben wir gelernt, sind die Kernthemen seines Vortrags. Aber zunächst möchte ich ihn fragen, Leipzig, ja, Wahlheimat nach der Wende geworden. Sie sind zur Thomaskirche gegangen, haben dann viele Jahre dort gearbeitet. Warum Leipzig und was gibt Ihnen diese Stadt? Denn auch im Ruhestand wohnen Sie dort noch.
Ja, also nach der Friedlichen Revolution und der Vereinigung der beiden deutschen Staaten war ich ja noch in Mannheim tätig als Gemeindepfarrer und hatte eben zunehmend das Gefühl, insbesondere so 1990, die Welt verändert sich radikal. Und das war ja wirklich eine revolutionäre Umwälzung, was sich in Europa abgespielt hat. Und wir da so in Westdeutschland am Rhein und Neckar, wir lebten letztlich weiter, so als wäre nichts geschehen. Und das erzeugte bei mir so ein Gefühl der Unzufriedenheit, insbesondere weil ich mich durchaus als sogenannte Alt-68er verstehe, also als ein sehr politisch denkender Mensch, der immer auch so das Bestreben hatte, an den gesellschaftlichen Entwicklungen sich zu beteiligen und auch beteiligt zu sein. Jetzt plötzlich gescheit, was mit dem man zunächst nichts zu tun hatte.
Ja.
Und ja, und dann hat sich ergeben, dass ich davon erfahren habe, an der Thomaskirche sind zwei Pfarrstellen neu zu besetzen. Und ich habe mich dann zusammen mit meiner Frau auf den Weg gemacht, um das kennenzulernen. Und ja, und habe mich dann beworben, war damals der einzige Bewerber, was erstaunlich war, an der Thomaskirche. Ich hatte keine Beziehung zu Leipzig, ich wusste relativ wenig über die Stadt. Ich wusste von der Thomaskirche, sie ist verbunden mit dem Namen Johann Sebastian Bach. Bin ein großer Freund der Bachschen Musik, die gibt mir sehr, sehr, sehr viel. Ja, und ich habe mich beworben, wurde dann gewählt und bin genau vor 25 Jahren, Anfang März, nach Leipzig gezogen und lebe seitdem dort und habe das nie bereut. Denn das ist eine höchst spannende, anspruchsvolle, im guten Sinne stressige Arbeit gewesen über die 22 Jahre. Und mitzuerleben, wie sich jetzt eine Stadt wie Leipzig neu, ich will nicht sagen neu erfindet, aber wie sie wieder einen neuen Zugang findet, auch zu ihrer riesigen Tradition. Und wie sie sich dann so langsam entwickelt und inzwischen, kann man sagen, zu der Großstadt Deutschlands geworden ist. Und daran nun auch beteiligt zu sein, ja, das ist wunderbar.
Starkes lokalpatriotisches Statement da zu Leipzig.
Ja, das muss sein.
Wie wurden Sie aufgenommen als westdeutscher Pfarrer, der kurz nach der Wende in den Osten kam? Gab es da einige Anpassungsschwierigkeiten?
Nein, also natürlich, das ist aber normal, wenn man als Gemeindepfarrer wechselt, dass man sich erstmal wieder neu einfinden muss. Aber ich hatte eine klare Aufgabe und ich gehörte nicht zu den sogenannten Dimido-Beamten, die es damals gab. Also die von Dienstag bis Donnerstag eingeflogen kamen aus Westdeutschland und dann wieder zurückgingen und für ihre Arbeit dann noch eine sogenannte Buschzulage bekam. Das war ein steuerfreier Betrag von 2000 Mark damals, sondern ich habe von Anfang an gesagt, jetzt ist das meine neue Aufgabe. Wir leben jetzt hier in Leipzig. Ich habe meine Arbeit begonnen zu den Gehaltsbedingungen Ost. Das heißt, ich habe dasselbe bekommen wie damals die Pfarrer in Ostdeutschland, was damals weniger als die Hälfte war. Und damit war ich auch akzeptiert, ja, und eigentlich erst sehr viel später kamen so Vorbehalte.
Und Sie sprechen kaum Dialekt, muss ich auch sagen.
Nein, ich spreche.
Das hilft wahrscheinlich auch.
Das hilft. Wir wurden zu Hause, ich bin in Düsseldorf groß geworden, angehalten, Hochdeutsch zu sprechen. Das fand ich damals ärgerlich, wenn ich ständig korrigiert wurde von meinen Eltern. Heute bin ich ihnen dankbar dafür, weil das jedenfalls in meiner Profession sehr entgegenkommt.
Ja, sehr universal auf jeden Fall. Sie haben sich gerade schon geoutet als Bach-Fan. Nun sind Sie nicht, glaube ich, nur Fan, sondern auch richtig aktiv. Vielleicht können Sie dann Hörern noch mal kurz einen Einblick in Ihre Tätigkeiten geben.
Das heißt, als Pfarrer an der Thomaskirche und dann insbesondere als erster Pfarrer an der Thomaskirche bewegt man sich in einem sehr interessanten Geflecht. Denn seit der Reformation, das wissen viele nicht, ist der Thomanerchor, der auch über eine über 800-jährige Tradition verfügt, eine städtische Einrichtung mit dem Auftrag, die Kirchenmusik an der Thomaskirche zu gestalten. Und der Thomaskantor ist ein städtischer Angestellter. Und das war in der Nazi-Zeit, in der kommunistischen Zeit sehr schwierig. Unter den jetzigen politischen Bedingungen ist das sehr viel einfacher. Dennoch muss man sich in diesem Feld von Stadt und Kirche bewegen, ja, und sich auch klar positionieren.
Hm. Also waren Sie nicht richtig der Chef dann, wenn es eine
ich habe eine so dem Chor gegenüber eine Libero-Funktion, was auch durchaus gut ist, aber ich habe diese Position auch dafür genutzt, dass sich jedenfalls in der Zeit, in der ich Verantwortung getragen habe, der kirchliche Auftrag eher verstärkt hat beim Chor, als dass er weniger geworden ist. Denn wir leben in einer säkularen Gesellschaft und natürlich gibt es viele Leute, die sagen, naja, das ist doch alles Vergangenheit. Wieso soll der Chor eigentlich in der Kirche nur singen oder hauptsächlich dort singen? Wieso finanziert die Stadt das? Ja, und solche Fragen. Und da, wenn man da nicht aufpasst, kann eine Tradition ganz schnell den Bach heruntergehen. Ich denke mal, das darf nicht passieren. Da habe ich meine Aufgabe drin gesehen. Ich habe meine Aufgabe aber auch darin gesehen, dieses riesige Pfund der Tradition, auch der musikalischen und der Bildungstradition, zu nutzen für heute. Und deswegen habe ich zusammen mit dem damaligen Thomaskantor Georg Christoph Biller, der ja übrigens auch mit dem Chor schon hier in Melbourne war, zusammen diese Vision entwickelt, einen musikalischen Bildungscampus Forum Thomanum zu gründen. Also um den Chor und die schon vorhandene Thomasschule einen Bildungscampus aufzubauen, durch den viele Kinder und Jugendliche teilhaben können an diesem reichen Schatz der Tradition. Und wir haben eine Kindertagesstätte inzwischen. Wir haben gerade genau vor einer Woche die neue Grundschule und den Hort Forum Thomanum eingeweiht. Wir wollen noch eine Mittelschule dazu aufbauen und noch eine Musikakademie.
Die Musik haben Sie jetzt angesprochen. Es gibt ja auch das berühmte jährliche Wave Gothic-Treffen in Leipzig. Ja. Da pilgern ja auch zehntausende Menschen hin, auch aus Australien übrigens.
Ja.
Wie steht die Kirche oder Sie, wie stehen Sie dem Ganzen gegenüber?
Also das ist etwas, was mit Kirche nichts zu tun hat. Ja, und ich bin auch nicht ein Freund davon, jedem nachzulaufen. Das ist eine Ausdrucksweise von Menschen, die ist da. Ich finde es gut, dass Leipzig eine Stadt ist, die das aufnimmt und erträgt. Also ich kann eins sagen, jeden Samstag vor Pfingsten, es ist ja immer an Pfingsten, wird in der Thomaskirche, aber schon, das ist eine Tradition aus der DDR heraus, wird Musik der Renaissance aufgeführt. Und seit es das Wave Gothic-Treffen gibt, gehören zu den Zuhörern in der Thomaskirche ungefähr so 300 bis 500 Teilnehmer von Wave Gothic.
Ja.
Ja? Wir haben uns aber nicht dazu verstehen können, jetzt dieses als ein Teil des Programms von Wave Gothic anzubieten. Aber wir hindern auch niemanden daran zu kommen. Es tauchen ab und zu mal Leute in Gottesdiensten auf, aber irgendwo ist das eine andere Welt. Und ich denke auch, das ist klar. Also ich habe natürlich mit der Farbe Schwarz und dieser Uniformierung Schwarz meine Riesenprobleme. Also da schaudert's mich, ja. Wenn ich dann auch noch die Totenköpfe überall sehe, tätowiert oder auch bei Kindern. Ich denke immer Schwarz SS.
So, die gab es aber schon vorher, die Farbe.
Das ist für mich etwas, und Totenkopf und Kind.
Memento.
Ja, also, ja, aber ich denke mal, an den Tod zu denken, ist ja eine wichtige Aufgabe, an das Ende zu denken und an seine eigenen Grenzen zu denken, eine wichtige Aufgabe. Aber das ist ja das Entscheidende. Christen tun dies, um sich dem Leben zuzuwenden. Und nicht, um aus dem Tod einen Kult zu machen. Das ist der große Unterschied. Ja? Hm. Christen haben nie aus dem Tod einen Kult gemacht, sondern haben immer die Botschaft gehabt, ja? Herr, lehre mich bedenken, dass mein Leben ein Ende hat und ich davon muss. Ja, wie es in einem Psalm heißt und von Brahms wunderbar vertont wurde. Das ist das eine. Aber dieses Denken an den Tod soll mich für das Leben stärken. Und bei Wave Gothic, aber das ist ja ganz breit gefächert.
Ja.
Ja, das geht ja, das ist teilweise Karneval, ja, und teilweise ist es Satanismus. Und dazwischen ist es vieles andere.
Und
ja.
viele Renaissance-Fans, offensichtlich die Pilger.
Auch Renaissance-Fans. Und auch ist es natürlich inzwischen ein Geschäft, ja, ja. diese ganzen Verkleidungen käuflich erwerben zu können ja. und was weiß ich alles. Es ist ein natürlich inzwischen auch ein riesen Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Aber ich denke, so ein bisschen dann darauf hinzuweisen, Leute, Farbe Schwarz, denkt auch ein bisschen an die Geschichte, an das, was so in der Vergangenheit passiert ist, ja. insbesondere mit dem Totenkopf. Das steht uns gut an, macht man sich nicht nur Freunde mit, ja, nee. Aber ich sag's trotzdem.
Am Wochenende vom Thema Musik zum Thema Literatur ist die Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. Sie gräbt Frankfurt kräftig das Wasser ab und es gab wieder einen neuen Besucherrekord. Über 200.000 Menschen waren in Leipzig vor Ort. Nun tragen Sie auch dazu bei, denn auch Sie haben vor einigen Jahren ein Buch herausgebracht, das gelesen wird und das heißt Osterweiterung, Leben im neuen Deutschland. Ist das ein säkuläres Buch?
Es ist ein Buch, das ich deswegen geschrieben habe, weil ich mir dachte, ich möchte einfach ein paar Dinge von 20 Jahren Tätigkeit an der Thomaskirche festhalten, die leicht in Vergessenheit geraten, wenn man so diese Zeitspanne nach der Friedlichen Revolution überblickt. Und deswegen habe ich einfach viel erzählt in diesem Buch von meinen Erfahrungen. Natürlich sehr stark auf Leipzig bezogen, aber auch allgemeine politische Reflexionen angestellt. Es ist so ein bisschen so ein Patchwork, dieses Buch, weil da sind Predigten drin, da sind politische Ansprachen drin, da sind Reflexionen drin über das, was geschehen ist und auch erzählen.
Ja.
ja? Und mir ging es vor allen Dingen darum zu sagen, ja, was nach 1989 sich abgespielt hat und was sich gebildet hat, ist ein neues Deutschland. Und was wir derzeit erleben, ja, in Deutschland, aber auch überhaupt in Europa, unterstreicht das. Ja, wir sind im Augenblick in einem sehr sperrigen Selbstfindungsprozess in Deutschland und in Europa. Und da ist es wichtig, ja, dass wir als Kirche einen Beitrag dazu leisten, damit die Menschen, die im Augenblick so überall suchen, wo geht's lang, ja, damit da Orientierung reinkommt. Hm. Und vor 5 Jahren war das noch nicht so deutlich, ja, aber ich habe mich immer gefragt, ich glaube, das kommt auch an einer Stelle in dem Buch vor, wann wird das ostdeutsche 68 sein. 68 war circa 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Jetzt sind wir auch ein bisschen mehr Jahre, ja, ein Vierteljahrhundert nach der Friedlichen Revolution. Und genau jetzt passiert in völlig anderer Weise, ja, ein gesellschaftlicher Aufbruch, die Nationalisierung der Politik, rechtsradikale Gruppierungen sprießen wieder aus dem Boden. Ich positiv gesehen verstehe ich die jetzige Zeit als einen Aneignungsprozess der Demokratie. Das dürfen wir nicht einfach so laufen lassen. Ja, da müssen wir aktiv das mitgestalten und den Menschen und uns selbst auch immer wieder darüber gewiss werden, welchen Wert, ja, messen wir der Demokratie bei, nochmal, säkulare Form des Priestertums aller Gläubigen, welchen Wert messen wir der Pluralität bei, nochmal, in der Reformation,
ja.
war der Aufbruch ja auch die Forderung nach Vielfalt in Glaubensweisen. Ja, haben die Reformatoren leider in den nachfolgenden Jahrzehnten vergessen. Ja, und es entstanden fürchterliche konfessionelle Auseinandersetzungen.
Entgleisungen der Reformation.
Ja, und mehr als das.
Wer sich noch weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, der hat die Chance. Morgen Abend, St. Paul's Kathedrale, Platz ist ja bekanntlich genug. The Meaning of the Reformation Today. Und zwar, dann kann man ihn kennenlernen. Aus Leipzig angereist, möchte ich nochmal betonen, Christian Wolff. Vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch und nachzuhören natürlich bei uns im Internet. Und ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen und angeregten Abend.
Ja, vielen Dank.